Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Kippa oder der Davidstern, das sind sichtbare Symbole jüdischer Identität, aber längst nicht alle Jüdinnen und Juden wollen sich so erkennbar zeigen. Mit dieser Ambivalenz, also dem Leben zwischen Anpassung und Autonomie, befasst sich der Soziologe Nathan Schneider in seinem neuen Buch Die jüdische Wunde. Nathan Schneider ist als Sohn von Holocaust-Überlebenden in Deutschland aufgewachsen, aber dann als junger Mann nach Israel gegangen. Er lebt in Tel Aviv, wo er Soziologieprofessor war und seit vielen Jahren zur Erinnerungskultur rund um die Shoah forscht und schreibt. Jetzt ist er hier, gerade in Berlin bei den jüdischen Kulturtagen zu Gast und jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schneider. Schön,
ja,
dass
hallo,
Sie da
guten
sind.
Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Sie beginnen Ihr Buch mit einem Bild, das analysieren Sie und stellen das vorweg. Und zwar ist es das Coverbild eines Spiegelhefts, also aus der Reihe Spiegelgeschichte. Können Sie uns das mal kurz beschreiben, was man da sieht?
Ja, auf diesem Cover sieht man zwei orthodoxe Juden, ein Bild, das Ende der 20er Jahre im Berliner Scheunenviertel aufgenommen worden ist. Klar erkennbare jüdische Männer, so wie man sie aus Jerusalem oder aus New York oder auch hier in Deutschland eventuell noch treffen kann, aber ganz klar erkennbar mit Bart, Schläfenlocken, mit dem ganzen Habitus jüdische orthodoxe Männer aus Osteuropa, die damals im Scheunenviertel gelebt haben. Und ich beginne mein Buch mit dieser Fotografie der jüdischen Sichtbarkeit und die Debatten, die sich daraus entwickelt haben.
Sie sagen ja auch, dass in Ihrem Bekanntenkreis das Bild für Entrüstung gesorgt hat. Warum eigentlich?
Das Bild hat für Entrüstung gesorgt, gerade auch unter, sagen wir mal, jüdischen modernen Menschen 2018, 19, 20, weil viele Juden und Jüdinnen sich nicht mehr so sehen. Es ist wie ein Blick in die eigene kollektive Vergangenheit. Die Großeltern sahen vielleicht so aus, die Urgroßeltern sahen so aus. Für mich persönlich auch mein eigener Großvater, der nicht im Berliner Scheunenviertel war, sondern aus Polen stammte, sah so aus. Und die Entrüstung, die sich gerade bei vielen jüdischen Menschen breit gemacht hat damals, dieses Bild als ein stereotypisches Abbildung jüdischer Menschen zu sehen und dass Juden und Jüdinnen heutzutage nicht mehr so aussehen. Juden sehen so aus wie Nichtjuden, sie sprechen wie Nichtjuden, sie ziehen sich an wie Nichtjuden, aber sie sind trotzdem Juden oder Jüdinnen. Und dieses Dilemma, dieses auf der einen Seite nach außen, wie gesagt, so zu sein wie die Mehrheitsgesellschaft, wie die nichtjüdische Gesellschaft, aber nach innen trotzdem noch in irgendeiner Form jüdisch zu bleiben und wie man mit diesem Konflikt umgeht, das ist der Ausgangspunkt meines Buches und deswegen beginne ich auch mit dieser Fotografie.
Und es gibt ja eine ganz zentrale Figur in Ihrem Buch, das ist Nathan. Sie nennen auch einen der Männer auf der Fotografie Nathan, den orthodoxen Nathan, und dem folgt dann etwas später der Nathan von Lessing. Wofür brauchen Sie diese zwei? Aber es gibt ja dann noch sogar einen dritten. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen mit diesem Nathan-Trio?
Ja, ich meine, das Buch geht ja auch sehr viel über Hannah Arendt, die ja auch den Lessing-Preis 1959 in Hamburg erhalten hat und dort auch über das Dilemma von Nathan den Weisen gesprochen hat. Und wie gesagt, mein Großvater hieß auch Nathan und der Buchautor heißt ja auch Nathan ohne das H. Das H, das habe ich mir aus meinem Namen herausgeholt. Ich habe diesen orthodoxen Juden Nathan genannt, weil wir wissen ja nicht, wie er in Wirklichkeit geheißen hat, um sozusagen den Kontrast zu dem immer noch sehr ikonhaften Nathan des Weisen zu bilden. Das ist eine Kunstfigur, eine Bühnenfigur, die man in Deutschland kennt, die man auf dem Gymnasium lernt.
Die Ringparabel kennt quasi jeder.
Die Ringparabel kennt jeder, alle Religionen sind gleich im gewissen Sinne. Und Lessing, der ja im Rahmen der Aufklärung auch geschrieben hat und seinem jüdischen Freund, dem Aufklärer Moses Mendelssohn, ein Denkmal setzen wollte, hat mit dieser Bühnenfigur des Nathan des Weisen diesem Moses Mendelssohn ein Denkmal gesetzt. Und Moses Mendelssohn und Nathan der Weise stehen ja sozusagen symbolhaft für den Beginn einer Idee, dass Juden wie alle anderen Menschen sind, dass sie gleich sind. Also die Idee, die dahinter steckt, ist ja die sogenannte Idee des Universalismus. Das heißt, alle Menschen sind gleich und das Jüdische, das Protestantische, das Katholische, das Muslimische werden dann sozusagen zu einer privaten inneren Angelegenheit, aber nach außen, so im Rahmen der Staatsbürgerschaft, im Rahmen eines universellen Menschenbildes, sind alle Menschen gleich. Und mein Buch versucht eben diese Annahme der Gleichheit, die natürlich von allen, sagen wir mal, aufgeklärten Menschen sofort akzeptiert wird, etwas herauszufordern. Und mir geht es um die Ungleichheit, mir geht es um die Differenz. Mir geht es darum, dass gerade ein sichtbares Judentum sich nicht im Begriff der Menschheit auflösen kann. Deswegen arbeite ich sehr eng auch mit der politischen Denkerin Hannah Arendt, die
das
für mich sehr wichtig
sagen.
Ist.
Ja, die ist Ihnen da sehr nah. Inwiefern denn? War sie denn auch eine Kritikerin oder zumindest, ja, vielleicht nicht Kritikerin, aber hat sie auch diesen Universalismus herausgefordert?
Auf jeden Fall, ja. Also von Beginn ihrer Arbeiten war sie eine Kritikerin der Aufklärung, war sie eine Kritikerin des Universalismus, hat auf eine jüdische Sichtbarkeit bestanden, die sie natürlich nicht religiös definiert hat, sondern sie hat diese jüdische Sichtbarkeit politisch und auch kulturell definiert, in einer ihrer berühmten Sätze, die sie auch in ihrer Lessing-Preisrede gesagt hat und auch in bei anderen Gelegenheiten, ist, dass wenn man als Jude angegriffen wird, sich als Jude zu verteidigen hat und nicht als Teil einer größeren Menschheit oder so. Und dass es für sie geht, dass Judentum eine sichtbare kulturelle und politische Formation ist. Und das hat mich immer fasziniert bei ihr, weil ich auch oft bemerkt habe, nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass man Hannah Arendt als eine universelle Denkerin irgendwie versucht hat einzuordnen, und dem versucht auch dieses Buch in irgendeiner Form entgegenzuhalten.
Aber das ist ja unglaublich aktuell eigentlich, oder lässt sich zumindest auf die Aktualität sehr naheliegend anwenden, was Sie da versuchen zu denken, wenn wir auf die Situation schauen. Was ist denn die Perspektive, wenn man diesen Widerspruch zwischen Anpassung und Autonomie versucht zu akzeptieren, wie Sie das vorschlagen?
Die Perspektive ist, dass wir uns, sagen wir mal, von einem illusorischen Begriff des Universalismus wegbewegen und dass wir auf die Differenz bestehen, auf die Eigenheit bestehen, auf den Partikularismus bestehen, ohne dass wir gleichzeitig denken, dass das eine rückschrittliche traditionelle Formation ist. Es handelt sich hier um einen neuen Aufklärungsbegriff, sagen wir mal, der eine jüdischen Aufklärungsbegriff, dass Juden als Juden auch anerkannt werden und nicht nur als Menschen. Und das war für mich ungeheuer wichtig, weil dieses Buch ja auch in einem Zeitalter einer großen Krise geschrieben worden ist. Und Stichwort 7. Oktober, da müssen wir jetzt nicht zu lange drauf eingehen. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Und ich mich gefragt habe, gerade in den letzten Monaten, wo ich dieses Buch zu Ende geschrieben habe, wie man als jüdischer Mensch aus Israel nach Deutschland schreibt, auf Deutsch. Ne? Und das hat mich, sagen wir mal, morgens, als ich aufgestanden bin und an dem Buch gearbeitet habe, das hat mich die ganze Zeit umtrieben. Was ist die richtige Sprache? Gibt es sowas wie eine jüdische Sprache, die man in diesem Buch in irgendeiner Form vermitteln kann? Weil das Buch ist ja auf Deutsch geschrieben. Und die Leser und Leserinnen, die dieses Buch lesen, kommen dann wiederum aus einem ganz anderen Hintergrund als derjenige, der das Buch geschrieben hat. Und kann ich verstanden werden? Ist es möglich, diese, was ich jüdische Wunde nenne, das ist ein Begriff, den ich mir sozusagen etwas von Adorno ausgeliehen hat, als Adorno in den 50er Jahren über die Wunde Heine geschrieben hat, weil er über Heine so geschrieben hat, dass Heine einer der großartigsten deutschen Dichter war, eben aber gleichzeitig kein deutscher Dichter, sondern ein jüdischer Dichter war und dass damit eine Wunde geöffnet worden ist zwischen dem Deutschsein und dem Jüdischsein, die ich in diesem Buch fortsetzen wollte. Das war mir wichtig zu vermitteln.
Und Sie haben ja offenbar auch Freude beim Schreiben dieses Buchs gehabt, denn Sie nehmen sich auch so ein paar erzählerische Freiheiten raus. Einmal sprechen Sie als Lessing-Statue und haben eben auch so ein bisschen literarisch gearbeitet. Hat Ihnen das Spaß gemacht?
Das hat mir großartigen Spaß gemacht. Das heißt also, der Soziologieprofessor, der emeritiert worden ist und der jetzt langsam auf die 70 zugeht, hat sich jetzt so literarische Freiheiten herausgenommen. Und ich habe da mit verschiedenen Erzählformen experimentiert und wollte für mich wissen, ob das funktioniert. Es ist immer noch ein Sachbuch, aber es ist an vielen Stellen auch ein sehr unsachliches Sachbuch und eine sehr persönliche Erzählung, was mich die letzten Jahre umgetrieben hatte.
Nathan Schneider, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen für das Gespräch.
Und das Buch Die jüdische Wunde, Leben zwischen Anpassung und Autonomie ist beim Hansa Verlag erschienen und es kostet 26 €.